herzlich willkommen beim Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz. Wir beschäftigen uns hier mit dem Sinn und dem Unsinn der Digitalisierung. Und heute geht es ums Geld. Geld ist eigentlich nur Information. Also darüber, über das, was man damit machen kann, im Normalfall, was man damit kaufen kann. Kaufen ist für mich eine Leidenschaft, zum Beispiel Fototaschen. Also ich habe sicher nicht mehr als 12 Fototaschen und Fototaschen kann man ja nie genug haben, oder? Ist doch klar. Man sieht schon, Geld ist für mich so eine Sache, wie behält man das eigentlich im Griff? Und darüber spreche ich heute mit dem Martin Granig. Er ist Co-Gründer von Monkey, Start-up-Beauftragter bei der Jungen Wirtschaft, unterrichtet Innovationsmanagement und noch viel mehr an der Universität Innsbruck und hat vor einigen Jahren den Sprung vom Großkonzern Swarovski in die Selbstständigkeit gemacht. Martin, herzlich willkommen.
Hallo Christoph, freut mich, bei dir zu sein.
Ja, Martin, ich habe eigentlich nur eine Frage: Wie wird man reich?
Wie wird man reich? Ich glaube, da muss man an zwei Schrauben vor allem kurbeln, oder? Einerseits auf der Einnahmenschraube und andererseits auf der Ausgabenschraube, damit man nicht das, was man einnimmt, sofort wieder ausgibt, oder? Und ich glaube, wenn das Delta dazwischen möglichst groß ist, dann ist man eigentlich auf einem guten Weg, reich zu sein, was immer man als reich definiert, oder?
Reichtum ist vermutlich eine Illusion. Elon Musk war angeblich der erste Mensch, der 200 Milliarden Dollar an Vermögen verloren hat. Vor 2-3 Jahren ist sozusagen so ein Einbruch in der Börse gegeben. Und man fragt sich, wo ist das Geld hin? Und das war vorher gar nicht da. Jetzt, wenn man sich was kaufen will, als Unternehmer investiert man, da kommt dann auch wieder was zurück. Als Privatperson ist es ja ein bisschen schwieriger, wenn man Geld ausgibt, bevor man es hat.
Genau, und genau dort wollen wir ja mit Monkey einhaken. Das heißt, so die Vision, die wir hinter Monkey haben, ist eigentlich relativ einfach und auch nicht wirklich was ganz Neues. Also ich glaube, unsere Großeltern haben schon viel davon gesprochen, Geld nur auszugeben, also für Konsum nur das Geld ausgeben, das man hat. Und genau das machen wir mit Monkey. Wir wollen mit Monkey Millionen Menschen dabei helfen, ihre Ziele und Träume zu erreichen, ohne dafür Schulden machen zu müssen. Das heißt, ganz konkret, dabei zu unterstützen, für gewisse Ausgaben in der Zukunft Geld zu sparen. Und da verwenden wir eben Gamification und Nudging und auch Behavioral Design, um dabei zu unterstützen, mehr Geld auf die Seite zu tun für den Urlaub, für das Smartphone, das man kaufen möchte, für das Fahrrad der Tochter, das man zu Weihnachten kaufen möchte. Und so sehen wir uns ein bisschen als, also wir nennen das Save Now, Buy Later. Man muss ja allem einen schönen englischen Titel geben, dass wir eben als nachhaltige Alternative zu Buy Now, Pay Later, also dieser Klarner Schuldenwahnsinn und Konsumentenkredit sehen.
Ja, also ich habe ja eine Kreditkarte und diese Kreditkarte, die erlaubt mir, Geld auszugeben, das ich noch gar nicht habe. Ja, und das ist gar nicht, das ist eigentlich relativ verführerisch, weil man das ja gar nicht mitkriegt, was man denn so alles ausgibt. Und das ist ja jetzt quasi die Entscheidung, gebe ich es jetzt gleich aus, dann sind die Waren natürlich billiger, denn alles wird teurer. Oder gebe ich später aus und komme aber niemals in diese Klemme, wo viele Privatpersonen dann irgendwann drin sind, dass sie plötzlich extrem gezwungen werden zu sparen, womöglich in Privatkonkurs gehen, weil sie den Überblick über das Ganze verloren haben. Also es gibt da diesen schönen Vergleich mit dem, weiß nicht, ob du mal von dem smarten Kühlschrank gehört hast, der an eine Waage angeschlossen ist, wenn man abnehmen will und man muss vorher auf die Waage, sonst kriegt man den nicht auf und der geht auch nur auf, wenn man nicht zu viel wiegt. Mhm. Das ist jetzt ein
Device.
Genau, also wie funktioniert denn das psychologisch eigentlich? Weil mein Geld kann ich ja irgendwie ausgeben auch, oder? Also wie hilft es ihr ganz konkret, das zu vermeiden, ja, dass man Geld ausgibt?
Genau, vielleicht davor noch ganz kurz, du hast ja erwähnt, du hast eine Kreditkarte. Das ist ja auch ganz interessant. Es gibt viele Studien, die gezeigt haben, dass wenn man etwas kauft und man Bargeld ausgibt, dann wird im Gehirn dieselbe Region angesprochen, die auch für physischen Schmerz verantwortlich ist. Das heißt, man spricht vom Schmerz des Ausgebens. Das Interessante ist aber, wenn man eine Kreditkarte verwendet, dann ist das eben nicht der Fall. Das heißt, man gibt schneller Geld aus, wenn es digital ist, wenn es über eine Kreditkarte ist, als wenn man etwas bar bezahlt.
Also weil es nicht wehtut. Interessant. Weil es nicht wehtut, genau. Ich hasse ja Bargeld. Das liegt allerdings daran, dass ich mir mit den schrecklichen Münzen, die dann aus allen möglichen Taschen bei mir, oder wenn ich am Ende die Hose über den Sessel lege, um in den Pyjama, meine Zuhörer wissen schon, das ist ein Spider-Man-Pyjama. Ich bin ja immer noch ein Nerd, aber wenn ich dorthin wechsle, dann klimpert das ganze Zeug und ich finde das einfach so extrem umständlich. Aber klar, wenn ich das Geld in Papierform habe und ich merke, in der Geldtasche wird es immer weniger, die wird immer dünner, so ein Schmerz, das kann ich schon nachvollziehen.
Ja, und ich sage, ich persönlich, ich verwende auch wenig Bargeld, aber es geht ja darum, wie gut ist man sozusagen im eigenen Management seiner Finanzen, oder? Und ich glaube, wenn man sagt, man hat da sonst sein System gefunden, wie man das managt, auch in der digitalen Welt, dann spricht überhaupt nichts dagegen, digital Geld auszugeben. Es geht ja vor allem darum, wenn man zum Beispiel ein Problem hat in diesem Bereich, und dann ist schon oft mal eine Empfehlung zu sagen, mach dir ein Budget, nimm dir das Budget bar und verwende dann nur dieses Bargeld, weil eben dieser Schmerz dann oft mal hilfreich ist, weniger Geld auszugeben, oder? Also grundsätzlich spricht ja dann nichts gegen das digitale Geld ausgeben, wenn man die Kontrolle darüber behaltet.
Also ich könnte in meinem Notizbuch, das ich längst nicht mehr habe, so eine Stricherliste führen. Ich könnte sagen, ich habe jetzt das ausgegeben, ich könnte mir alle Rechnungen aufschreiben. Jetzt bin ich kein sehr fleißiger Mensch.
Ja. Aber würdest du sagen, du hast ein Geldproblem? Also ist sozusagen, gibst du mehr aus, als du hast?
Nein.
Weil wenn nicht, dann hat man ja nicht wirklich ein Problem, oder?
Ja. So. Also ich gebe mehr aus, als ich sollte.
Das ist ein anderes Thema. Ja, aber vielleicht nochmal zurück zu deiner ursprünglichen Frage, wie helfen wir Menschen dabei, oder? Das heißt, Monkey baut ja ganz konkret auf Zielen auf. Das heißt, unsere Nutzerinnen definieren, auf was möchten sie denn sparen, was ist ihnen wichtig. Und bei uns ist es eben ganz häufig der Urlaub, es sind Sportartikel, es sind Elektronikprodukte, es hat irgendwas mit dem Zuhause zu tun, die Couch, in der Küche muss was renoviert werden. Das heißt, man gibt es in der App ein, wie viel Geld braucht man zu welchem Zeitpunkt? Und die App bricht dann dieses Ziel, das ja weiter in der Zukunft liegt, herunter in etwas greifbare Zwischenziele. Weil das ist ja auch ein anderer psychologischer Effekt. Also wir haben ja einen gewissen Bias zur Instant Gratification und der ist ganz tief in uns drinnen. Das heißt, eine Befriedigung, die ich heute bekommen kann, ist einfach für mich näher als eine Befriedigung in einem Jahr oder in 2 Jahren oder zur Pensionierung. Das ist so weit weg, da mache ich mir heute noch gar keine Gedanken. Und das ist eben das Problem, dass wenn ich in einem Jahr Geld brauche, dann ist das einfach so weit weg, dass die Ausgabe heute, um jetzt mal schnell so eine gewisse Befriedigung zu haben, einfach immer höher wiegt. Und das versuchen wir ein bisschen umzudrehen, indem wir dieses Sparziel aus der Zukunft ins Heute bringen und runterbrechen auf wöchentliche Ziele zum Beispiel. Und das ist so ein bisschen der Vergleich zu diesen 10.000 Schritten, die man jeden Tag gehen muss, um so dieses abstrakte physische Gesundheitskonzept runterzubrechen, oder?
Ich verstehe. Also es gibt ja dieses, das ist jetzt gar nicht ein Gedankenexperiment, das sind psychologische Experimente, dass man den Leuten fragt, ich gebe dir heute 100 Euro oder in einem Jahr. Und dann testet man, wie viel die Leute wollen. Und so in der westlichen Welt, 120, 140 Euro würden wir akzeptieren, wenn wir ein Jahr darauf warten müssen. Rationalerweise, klar, es gibt die Inflation, müsste man sagen, okay, 110 Euro, ja, wäre das Gleiche. Also wenn jemand 120 Euro bietet, dann lohnt es sich auch zu warten. In Nigeria, oder Botswana, sind es 260 Euro, die man jemanden bieten muss, damit er ein Jahr warten kann, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er dieses eine Jahr erreicht, umso geringer ist. Also je gefährlicher die Welt ist, umso eher muss man das schnell verbrauchen. Wir sehen das auch bei Raubtieren, die tun das sofort auffressen. Ja, sobald nach der Jagd, da wird nicht irgendwie noch gewartet, sondern da kommen sonst die Hyänen und die nehmen mir das weg. Das heißt, wenn ich was habe, muss ich so schnell wie möglich konsumieren. Das macht auch Sinn. Ja, aber beim Geld könnte man es auch sparen, aber sparen macht nur Sinn, wenn ich mich dann auch darauf verlassen kann, dass es noch da ist, wenn ich es brauche.
Ja, genau. Und ich glaube, das sind eben so Biases, die tief in uns drin stecken, die aber ab und zu dazu führen, dass wir eben vielleicht nicht so gesunde Gewohnheiten an den Tag legen, wie wir vielleicht sollten oder könnten. Und das so ein bisschen gegenarbeitet gegen vielleicht die Logik, die uns sagt, ja, anstatt das Geld heute für Blödsinn auszugeben, sollte es vielleicht auf die Seite legen für eine wichtigere Ausgabe in der Zukunft, oder? Ja. Und genau da versuchen wir eben,
also wir haben
ein bisschen gegenzusteuern. Oder? Ich glaube, man spricht ja sehr oft auch von diesem Konzept der Finanzbildung. Und ich bin auch sozusagen, ich finde Bildung generell sehr, sehr wichtig. Das Problem aber ein bisschen, oder die Challenge dahinter ist, es gibt dieses Knowing-Doing-Gap. Oder nur weil ich etwas weiß, heißt es noch lange nicht, dass ich mich danach verhalte. Und ich weiß, ich sollte gesünder essen, ich weiß, ich sollte mehr Sport treiben, aber dieses Doing dahinter ist schwierig. Und da versuchen wir eben mit der App irgendwo eine Lücke zu schließen und zu sagen, wenn ich schon weiß, ich möchte jetzt Geld für etwas in der Zukunft auf die Seite legen, dann versuchen wir eben über eben dieses Nudging, über gewisse Interventionen beim Doing direkt zu unterstützen.
Okay, also wie funktioniert das konkret? Wo kann ich diese App bekommen, Monkey?
Genau, also die App gibt es in allen App Stores, eben für Apple, Android, Huawei. Die ladet man runter, man registriert sich dort drin. Was dann passiert ist, dass im Hintergrund bei einer Partnerbank von uns ein Konto eröffnet wird, dieses Sparkonto. Man sagt dann der App, auf was man spart. Da gibt es dann eben auch so ein, wir nennen das Goal Wizard, das heißt, der unterstützt auch dabei, diese Sparziele zu definieren, weil oftmal ist es auch interessant, also ist ein anderes Nudging-Konzept zu sagen, andere Nutzerinnen sparen auf dieses und jenes, oder? Weil es ein Unterschied ist, also ob wir als Monkey sagen, Christoph, du solltest auf das sparen, oder ob wir sagen, Christoph, Leute, die ähnlich sind wie du, die sparen auch auf dieses und jenes. Also das ist, wirkt viel stärker sozusagen als Nudge. Und dann gibt man es ein, die App bricht dann dieses langfristige Sparziel runter in Wochenzielen, Monatszielen, je nachdem, was man definiert in der App. Und dann kann man anfangen zu sparen, oder? Und da gibt es dann, man kann einerseits reingehen und mit zwei Klicks sparen, das heißt, ohne dass man jetzt IBAN und so weiter eingeben muss, um 2 Euro zu sparen, weil halt das Ziel ist, so einfach wie möglich zu machen. Man kann Ziele auf Autopiloten schalten. Man kann dort so Spar-Challenges und Sparregeln einstellen. Das heißt, du kannst der App sagen, jedes Mal, wenn du online was ausgibst, dann sollen 10% von dem, was du ausgibst, gespart werden für deinen Urlaub. Und wir senden Nudges, das sind in unserem Fall sind das Push-Nachrichten. Zum Beispiel, hey Christoph, spar doch wieder mal 12 Euro für deinen Urlaub und dann brauchst du nur auf Ja drücken und dann werden die 12 Euro gespart und im Hintergrund lernt ein Algorithmus, wann und wie wir dir diese Nudges schicken sollen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass du auch wirklich auf Ja drückst. Oder? Also eher am Montag oder am Freitag sollen da 6 oder 18 Euro drinstehen und das heißt, die App wird halt mit der Zeit smarter und versucht, ein bisschen ähnliche Mechanismen anzuwenden, wie es auch in der Konsumbranche verwendet werden, aber eben statt, dass du das Geld ausgibst, es auf die Seite sparst.
Okay, also wirklich ein Gegengewicht zu den Werbebotschaften, die mir das Geld natürlich aus der Tasche ziehen wollen und das ist auch gut und richtig. Ohne Konsum wird es keinen Wohlstand geben, ja, das Geld muss fließen. Und jetzt technisch gesehen, da wird dann wirklich von meinem Konto, also das ist quasi wie eine Überweisung, stimmt das? Also da werden nicht nur Listen geführt, da wird auch wirklich von meiner Bank, muss die App mit meiner Bank wahrscheinlich registrieren und dann gibt es dieses Sparkonto bei der Partnerbank und dann wird das Geld dort auch mithin überwiesen. Und ich denke mir das auch, wenn ich jetzt, also für die Fototasche, die sind gar nicht so günstig, sagen wir 160 Euro für die Fototasche ausgebe, dann habe ich eh schon ein schlechtes Gewissen. Dann nochmal 16 Euro zu sparen, ja, die 10% weiter zu überweisen, wenn das wirklich bequem integriert ist. Es gibt ja auch diese Spendenaufrufe immer mal wieder, wenn man wo es eingibt, oder? Dann kann man so sagen, und noch bei IKEA kenne ich das, Spenden für einen bestimmten Zweck, dann mache ich das halt noch mit, weil es ja in der Relation zu meinem Wert ist. Wenn ich mir Schokolade kaufe für, weiß ich nicht, 4 Euro und dann nochmal 16 Euro zu spenden, das wäre irgendwie außerhalb der Relation. Aber wenn ich was Großes mir kaufe, dann ist der Schmerz auch relativ gering, nochmal was anderes mir selber zu entziehen. Und wenn es ja auf diesem zweiten Konto ist, dann taucht es ja auf meinem Originalkontostand nicht auf. Das heißt, wenn ich nachschaue, was kann ich eigentlich ausgeben, dann ist es auch wirklich nicht da.
Genau, das heißt, da spielen jetzt mehrere psychologische Effekte mit. Oder das eine ist so ein bisschen auch diese Kompensation, das heißt, ich habe jetzt Geld ausgegeben und habe vielleicht sogar schon im zweiten Schritt ein schlechtes Gewissen. Und das jetzt wieder gut zu machen, indem ich ein paar Euro für mein langfristiges Ziel spare, das ist so das eine. Das zweite ist, was da dahinter steckt, ist eben, dass das Geld auf einem separaten Konto ist und man es nicht jeden Tag in seinem Online-Banking normal sieht. Und dadurch ist es schon mal ein bisschen mehr vom Zugriff geschützt. Und das dritte, das haben auch Studien gezeigt, wenn man zum Beispiel sicherstellen möchte, dass man gespartes Geld nicht einfach so für irgendwas verwendet, sollte man draufschreiben, für was es ist, also dieses Briefkuvertsystem. Und indem man draufschreibt und dem Geld sozusagen ein Mascherl gibt, weil Geld hat ja normal kein Mascherl, oder? Ich kann es ausgeben für was immer ich möchte, aber indem man dem Geld ein Mascherl gibt, ist psychologisch die Hemmung deutlich höher, dieses Geld für was anderes zu verwenden, oder? Und genau damit arbeitet auch Monkey. Du hast dann in deiner App eben mehrere Unterkonten für Urlaub, für das Fahrrad und so weiter. Das heißt, das Geld hat einen Mascherl und das Geld jetzt statt für den Urlaub für irgendwas anderes auszugeben, ist möglich, ist aber psychologisch schwieriger, oder?
Okay, ich finde das total spannend, denn wir sind eben emotionale Wesen, die Evolution hat uns nicht auf diesen Wohlstand, hat uns nicht auf Geld vorbereitet, hat uns nicht auf Konsum in diesem enormen Ausmaß vorbereitet. Wir sind ja immer noch die Primaten, die damals von den Bäumen runtergestiegen sind und mit diesem Mindset, also unsere Hardware, unser Gehirn, das hat sich irgendwie seit 50.000 Jahren, hat sich da nicht mehr wirklich viel getan. Und mit diesem Steinzeitgehirn müssen wir eben in der Welt zurechtkommen. Und da ist es eigentlich ganz gut, wenn wir diesen Versuchungen, die wir ja auch brauchen, auch positiv, also nicht ständig ausgesetzt sind, sondern dagegen Maßnahmen ergreifen. Wird das genutzt? Machen das die Leute auch? Wird es verwendet? Wie viele verwenden das?
Ja, also wir haben jetzt, wir haben 2019 mit Monkey gestartet, haben dann 2020 die App in der ersten Version gelauncht, also MVP in der klassischen Startup-Sprache, mit den ersten paar Features und sind jetzt bei 300.000 Usern in Deutschland und Österreich. Das heißt, wir haben das in beiden Ländern gleichzeitig gelauncht. Und vielleicht etwas noch, also jetzt haben wir ganz stark über einen Teil der App gesprochen. Es gibt dann noch einen zweiten Teil der App, der dann schon in den Konsum reingeht. Und zwar ist es so, das haben wir auch von Nutzerinnen gelernt, die sparen jetzt auf einen Urlaub. Und in Umfragen haben die uns dann gesagt, ja, wenn wir schon wissen als Monkey, sie sparen auf einen Urlaub, ob wir ihnen dabei danach helfen können, diesen Urlaub günstiger zu buchen. Und das hat uns dann zu dem nächsten Feature gebracht, das wir im Future Boost nennen. Das ist technisch ist es ein Cashback-System oder ein Discount. Was bedeutet aber, dass wir Partner aufgebaut haben, wo unsere Nutzerinnen, wenn sie auf etwas sparen, dieses Produkt dann dort günstiger kaufen können, beziehungsweise wenn sie dort einkaufen, wieder Geld zurückbekommen für ihre anderen Sparziele. Und da haben wir inzwischen über 500 Retail-Partner in Deutschland und Österreich und auch wirklich von Booking.com bis Mediamarkt, von Rewe Online in Deutschland bis The Body Shop, also wirklich auch sehr bekannte Marken, wo eben da gibt es so diese zwei Use Cases, oder? Einerseits, du sparst auf etwas und kaufst es dann bei einem Partner und bekommst es eben günstig oder Geld zurück. Und dann gibt es den zweiten Use Case, das sind Partner, wir nennen sie Daily Necessities Partner, also wo es um täglichen Einkäufe geht, von Lebensmitteln bis hin zur Kleidung. Und durch Einkäufe bei Partnerunternehmen bei uns bekommt man eben Geld, also finanzielle Beiträge für diese Sparziele. Oder indem du deine Bücher bei einem Partner von uns kaufst, bekommst du wieder ein paar Euro für deinen Urlaub und bist diesem Urlaub dann wieder ein paar Euro näher. Und das ist sozusagen, diese zwei Teile ergänzen sich, das heißt, auf ein Konsumziel zu sparen und dieses Konsumziel dann bei einem Partner von uns sich zu erfüllen, was eine Win-Win-Situation dann natürlich auch für den Partner ist, weil der natürlich über die Monkey-App dann bei Menschen sichtbar sind, die genau auf das gerade sparen, das dieser Partner anbietet, oder? Und das sind so die zwei Teile. Und auch, sage jetzt, über 500 Retail-Partner zu haben, zeigt auch, dass da ein Wert dahinter auch für den Retail ist.
Also der Retail belohnt damit eben auch Sparen. Ja, also es geht interessanterweise aber eben nicht nur auf Sparprodukte, sondern wenn du sagst, das ist auch klassischer Lebensmitteleinkauf, aber es wird eben quasi also ich denke mal, auch die Konsumgüteranbieter sind sich ja dieses Dilemmas bewusst, dass sie einerseits, um selber überleben zu können, die haben ja auch Mitarbeiter, um die zahlen zu können, ist es notwendig, dass sie Umsatz machen. Und durch diesen Kreislauf der Wirtschaft entsteht eben auch Wohlstand. Das einzige Tückische ist, dass wir eben manchmal kurzfristig für Dinge Geld ausgeben, wo das Geld eigentlich besser angelegt wäre, weil wir eben diesen Denkfehler der Kurzfristigkeit machen und der wird überwunden und die Retailpartner, die Händler, die Konsumgüterhändler unterstützen das eben auch und profitieren sogar noch davon, dass dieses Nachdenken drin ist. Es wird sich also da eher dann wohl auch um nachhaltige Produkte handeln. Es wird sich vermutlich auch um Güter des täglichen Bedarfs, die man sowieso braucht. Ja, also man kann jetzt bei der Milch nicht wirklich sparen oder bei der Butter oder bei den Lebensmitteln. Man soll ja da auch gute Lebensmittel kaufen. Und eben auf der anderen Seite, wie ist denn das, wenn man dann auf die Kreuzfahrt spart, die dann einen enormen CO2-Ausstoß verursacht?
Ja, ich meine, das ist etwas, wo wir uns relativ früh schon entschieden haben, nicht paternalistisch zu sein, wenn es um die Definition der Sparziele geht. Also zu sagen, du darfst nicht, oder? Weil wer sind wir als Monkey, dir zu sagen, du sollst nicht auf eine Kreuzfahrt sparen oder du sollst dir kein iPhone kaufen, weil Samsung billiger ist? Oder, also wo fängt das an, wo hört das auf? Und wir haben entschieden, der Nutzer entscheidet, was für ihn wichtig ist oder die Nutzerin und wir helfen dabei, das Geld dafür zu haben, oder? Und ja, das ist sozusagen, wo wir unseren Beitrag sehen. Der geht jetzt nicht so weit, dass wir sagen, wir haben nur Partner, die nur grün sind und so weiter, weil wir einfach gar nicht in der Lage wären, das komplett vollständig zu überprüfen, oder? Und also, ja, das heißt, da haben wir entschieden zu sagen, nicht paternalistisch zu sein.
Naja, ich finde das auch relativ clever. Es bedeutet, man ist ja in gewisser Weise paternalistisch zu sich selbst. Das ist es, was man anbietet. Nudging ist ja ganz generell, vielleicht sollte man den Begriff einmal definieren. Was versteht man eigentlich unter Nudging?
Also ein Nudge ist verhaltenspsychologisch sozusagen ein sanfter Stoß in eine für dich gute Richtung, was aber immer bedeutet, dir die Möglichkeit zu lassen, eine andere Richtung zu gehen. Sonst wäre es nicht Nudging, sondern wäre mehr dann Manipulation. Das heißt, eine Nudge versucht dich einfach in eine für dich bessere Richtung zu sanft zu bewegen, aber du hast immer selber die Entscheidung, eine andere Richtung zu gehen, oder? Und eine Nudge ist zum Beispiel, hatten auch in Experimenten gemacht, in Küchen von Schulen, die gesunden Lebensmittel in Augenhöhe zum Beispiel zu positionieren, was bedeutet, man sieht es mehr, aber dann sind eben die Snacks und die Riegel sind halt dann doch dort und du kannst die trotzdem entscheiden, die zu nehmen, oder? Aber man hat halt sozusagen dir schon mal einen kleinen Vorteil gegeben, vielleicht dich gesünder zu ernähren.
Ja, also Politik macht das ja auch sehr gern. Die möchte uns in Versuchung führen, das Gute zu tun. Eben nicht nur in die Konsumwelt in Versuchung zu führen, im Geld auszugeben und in das Schnelle zu investieren, das man immer wieder braucht. Ja, also ich denke an die Chips beispielsweise, die dann so gemacht sind, dass man einfach nicht mehr aufhören kann, wenn man eine dieser Packungen aufgemacht hat. Das ist eben kein Nudge mehr, das ist dann schon richtige Manipulation. Und da eben den richtigen Weg zu finden auch. Ja, wissen das eure Nutzer, also was sie dort mit sich selber machen oder was ihr ihnen anbietet, dass sie sich selber sozusagen dort nudgen können? Wie verstehen die das auch oder spüren die das einfach nur?
Also im Grunde, man spricht ja Also ich sage, Technologie ist ja dann gut, wenn man sie eben wenig spürt, oder? Und auch Nudges sind eigentlich dann gut, wenn man sie wenig spürt und wenn man einfach Dinge sieht und merkt und das dann einfach so macht, oder? Ein ganz ein klassisches Beispiel ist, was wird dir als Default irgendwo in einer App zum Beispiel angezeigt? Oder was ist schon vorgewählt und du musst es aktiv abwählen? Das heißt, da steht jetzt auch nichts dabei, sozusagen Vorsicht, Nudge oder was immer, sondern es ist ja, wenn man ein Produkt designt, dann trifft man ja immer schon gewisse Entscheidungen für einen Nutzer und eine Nutzerin. Und im Falle des Nudgings versucht man die Entscheidung halt eben so zu treffen, um das, was man selber sozusagen für sich als Unternehmen definiert hat, als gesunde Gewohnheit, um ihn in diese Richtung zu bewegen, oder? Und da steht dann nicht immer eine Überschrift, dann Nudge darüber, oder?
Verstehe. Jetzt habe ich dich ja am Anfang gefragt, wie wird man reich? Hast du mit Monkey jetzt die Möglichkeit gefunden, reich zu werden?
Ja, ich glaube, wenn man ein Unternehmen gründet, dann bedeutet das mal in einem ersten Schritt sehr viel Investition, Geld, Zeit, Energie.
Also nicht zu sparen.
Ja. Nicht zu sparen. Ja, also immer das Gute ist, ich habe mein ganzes Leben lang, ich lebe sehr frugal, das heißt mein ganzes Leben lang sehr viel gespart und investiert und mir finanzielle Polster aufgebaut, was es eben dann ermöglicht hat, dass ich trotz verheiratet zu sein und Kind zu haben, ein Startup gründen kann, wo ich deutlich weniger verdiene, als ich in der Wirtschaft sonst verdienen könnte oder würde, macht das Ganze aber natürlich schon auch mit dem großen Ziel, ein System zu bauen, das mir irgendwann mal zu ermöglicht, nicht mehr meine eigene Zeit in Geld zu tauschen, klassisch, oder? Zu sagen, ich arbeite x Stunden und bekomme dafür dann Schmerzensgeld, wie es halt so oft im Angestelltenleben ist, sondern etwas gebaut zu haben, wo ich jetzt viel Zeit und Energie investiere, mit dem großen Ziel, irgendwann mal natürlich dann auch diese daraus ernten zu können und mir ein Leben gestalten zu können, wo ich eben nicht arbeiten muss, weil ich es muss, sondern nur mal noch, weil ich es will. Und bin aber da jetzt, würde ich schon sagen, mit Monkey schon einen großen Schritt weiter. Also ich mache das Ganze ja, weil ich da eine große Passion dahinter da habe und eine große Mission sehe. Bedeutet natürlich im ersten Schritt finanziell zurückzusteuern. Also wir Gründer, wir haben uns die ersten Jahre gar kein Gehalt ausbezahlt, sind auch jetzt die am schlechtesten bezahltesten im Unternehmen. Einfach weil unsere Rechnung nicht ist, möglichst viel Geld aus dem Unternehmen rauszuziehen in Form von einem Gehaltes, sondern wir haben entschieden, das Geld ist besser investiert, wenn es im Unternehmen bleibt und dort arbeiten kann und hoffentlich mal dann ein Unternehmen dasteht, das einen gewissen Wert hat und wir dann sozusagen davon leben können.
Ja, ich denke, es gibt im Leben, kann man auch nicht mehr erreichen, als Unternehmer zu werden, also für die eigene Idee auch mit der eigenen Existenz einzustehen und die zum Erfolg zu führen. Ja, dann ist es eben nicht Schmerzensgeld, das man bekommt, sondern dann ist es positives Feedback, dann hat man auch was, dann hat man auch einen Impact erzielt in der Gesellschaft. Und um das scheint es euch ja auch zu gehen. Es ist das ja jetzt nicht unbedingt das lukrativste Geschäftsmodell. Ich muss auch sagen, ich kenne keinen Unternehmer, der Unternehmer wird, um reich zu werden. Ja, also ich glaube, reich werden zu wollen, ist der einzige Weg, arm zu bleiben.
Ja, also ich glaube, wenn Geld der einzige Treiber ist, dann hat man ein Problem, weil es eben sehr viele Verlockungen gibt dann, oder? Die einem noch mehr Geld irgendwo anders irgendwie versprechen. Und ich glaube, man muss schon als Unternehmer dieser Getriebene sein, der das einfach möchte, auch wenn es Investment bedeutet und ja, vielleicht auch gewissermaßen auch ein bisschen naiv am Anfang sein, weil das ist ja das Nächste. Wir sind ja im Finanzbereich, eine Finanz-App, es fließt dort wirklich Geld. Das heißt, wir sind in einem sehr hochregulierten Markt und ich kann mich noch ganz gut erinnern, ganz am Anfang, wo bei manchen eigentlich nur die Idee da stand, habe ich mit Freunden gesprochen, die so im Bankenumfeld arbeiten, die uns alle abgeraten haben, eine Finanz-App zu machen, weil sie gemeint haben, das ist so hochreguliert, ihr werdet nie fertig werden, vor allem als Quereinsteiger oder die nicht aus der Finanzbranche kommen. Und zum Glück aber haben wir nicht genau gewusst, was so alles auf uns zukommt, sondern haben einfach ein Problem nach dem anderen gelöst, bis es dann funktioniert hat. Und ja, und wenn man wahrscheinlich von Anfang an genau gewusst hätten, welche Probleme da so kommen, könnte es sein, dass wir ein bisschen abgeschreckt gewesen wären und vielleicht gar nicht gestartet hätten. Also ist manchmal so ein bisschen Naivität zu haben, gar nicht schlecht.
Ja, also Selbstüberschätzung und Selbstausbeutung, das sind, glaube ich, die zwei wichtigsten Erfolgsfaktoren.
Selbstüberschätzung,
Ich habe deine Idee, hast du mir, glaube ich, relativ am Anfang vorgestellt, da haben wir uns in Wattens getroffen und dann hast du mir davon erzählt und dann habe ich mir gedacht, oje, das wird nichts. Ja. Ganz ehrlich, ja. Ich habe es dir aber nicht gesagt, weil das Wichtigste für einen Erfolg ist, dass du nicht weißt, dass das nichts wird. Ja, dann wird es nämlich aus. Ja, wenn dir keiner sagt, dass es nicht funktioniert, ja, denn nur dann, denn all diese Ideen sind ja abnormal. Wenn sie normal wären, dann wären die ja schon da. Ja? Daraus ist jetzt ein wirklich sehr schönes Projekt geworden, das ich auch immer mitverfolgt habe. Deswegen ist das jetzt auch die richtige Gelegenheit gewesen, dich in diesen Podcast mit einzuladen. Jetzt, du hast dein Gehalt in dem Konzern als Schmerzensgeld bezeichnet. Andererseits hast du es mal bereut, also diese schöne Sicherheit, die Vorgaben zu haben, zu wissen, was du tun sollst, jemanden anderen, der die Verantwortung für das trägt?
Vielleicht zuerst nochmal zu diesem Schmerzensgeld. Ich muss dazu sagen, dass es für mich in 99% meiner Zeit als Angestellter auch nie Schmerzensgeld wirklich war. Also ich glaube, es ist für viele Menschen Schmerzensgeld. Ich glaube, da tick hier ein bisschen anders. Also weil wann immer ich was gemacht habe, habe ich es mit sehr, sehr viel Energie gemacht, auch meine Konzernarbeit. Und habe diese 15 Jahre im Konzern super gefunden, habe da sehr, sehr viel gelernt, hat mich ja zu dem gemacht, der ich heute bin. Also ich habe mehr Zeit im Konzern verbracht als jetzt im Startup. Bereue aber trotzdem diesen Schritt nicht gegangen zu sein in die Startup-Welt, weil ich sage so, sein eigener Chef zu sein und einfach auch einen sehr unmittelbaren Beitrag zum Erfolg dieses Projektes leisten zu können, ist etwas sehr Befriedigendes, oder? Weil auch im Konzern war ich ja, ich war im Management, war sehr weit oben, müsste man meinen, sozusagen man hat sehr, sehr viel Einfluss auf das Ergebnis dieses Unternehmens. Am Ende ist man in einem großen Konzern ein sehr, sehr kleines Rad in einer sehr großen Maschine, auch wenn man sehr weit oben in der Hierarchie ist. Und im Startup ist es jetzt so, man ist ein Team und hat einfach, man definiert ein Experiment, was man machen möchte und hat unmittelbar, kann man sehen, hat es funktioniert oder hat es nicht funktioniert. Und das, zumindest das Gefühl oder die Illusion zu haben, man hat direkt einen sehr starken Einfluss auf den Erfolg oder Misserfolg von etwas, ist etwas, was mich sehr befriedigt, oder? Und natürlich treffen wir auch Entscheidungen, die falsch sind und probieren Dinge, die falsch sind. Und das ist halt einfach dann Teil dieses Geschäfts, weil wir machen ja viele Dinge zum ersten Mal jetzt. Und man muss erst rausfinden, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und das Ziel ist eben immer zu sagen, alles, was wir machen, so zu definieren, dass wir sehr schnell lernen daraus, sowohl in die Richtung, ob es funktioniert, aber auch als in die Richtung, ob es nicht funktioniert, um nie zu viel Zeit und Geld für etwas auszugeben, das nicht funktioniert, oder? Und das ist so ein bisschen der Sicherheitsmechanismus hinter dem Startup, wo man eben immer mit sozusagen knappen Ressourcen arbeiten muss und oftmals auch wir den Vorteil gegenüber dem Konzern haben, die eben, wo eben sehr viel Geld da ist, wo man mal ein paar Millionen ausgeben kann für etwas, wo man nie weiß, ob es wirklich funktioniert oder nicht, während man einem Startup dann einfach nicht mehr existieren würde oder wenn man so agieren würde. Und man muss dann viel schneller diese Learning Loops irgendwie herbeiführen.
Also das eigene Geld, das eigene Risiko führt zu guten Entscheidungen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wenn man das eigene Geld einsetzt, gibt es eigentlich keine Fehlentscheidungen, da gibt es nur Learnings. Konzerne sind ja oft in der Gefahr, dann nochmal nachzuschießen, weil sie es nicht glauben können, dass das nichts wird.
Ja. Weil der Kunde es einfach nicht versteht.
Genau, das meine ich endlich einmal. Ja. Als Unternehmer gibt es, glaube ich, keine falschen Entscheidungen, weil es ist das eigene Geld, das man einsetzt. Und wenn man Skin in the Game, sagen die Amerikaner, wenn man eben wirklich was zu verlieren hat oder auch was zu gewinnen hat, dann sind alle Entscheidungen, die man macht, richtige Entscheidungen. Aus manchen lernt man halt was und die haben vielleicht nicht diese Erfolge, die man sich erwartet. Aber es sind richtige Entscheidungen und deswegen glaube ich, dass jemand, der in der Bürokratie, auch in der Konzernbürokratie tätig ist, per Definition keine richtigen Entscheidungen treffen kann, denn es ist eben nicht das eigene Geld, das man riskiert. Man muss Anträge schreiben und da gibt es wieder andere Leute, die dann das bewilligen müssen. Und das macht, also das nimmt sehr viel aus dieser Unmittelbarkeit heraus. Ich finde, das hast du sehr schön beschrieben, diese Unmittelbarkeit direkt in der eigenen unternehmerischen Verantwortung. Das macht diesen Wettbewerbsvorteil der Startups, glaube ich, aus.
Ja, und ich habe gesagt, ich überweise heute noch jedes Monat jedes Gehalt für jeden Mitarbeiter persönlich. Und das ist, ob man will oder nicht, etwas, wo man jedes Monat neu drüber nachdenkt, ist alles richtig so, wie es ist oder nicht, oder? Und man kann sich das einfach gar nicht erlauben, wie es halt einfach in einem Konzern ist. Man hat da sein Team und man hat eben ein paar Top-Performer, man hat einen großen Teil, die halt so mittendrin performen und dann ein paar, die man einfach mitzieht, oder? Das macht man einfach nicht, wenn man das Gehalt jedes Monat selber überweisen muss. Also da wird schneller korrigiert, würde ich jetzt mal sagen.
Okay, also da gibt es dann auch diesen Schmerz beim Ausgeben manchmal.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, auch das ist wichtig. Man hat Verantwortung für Mitarbeiter, aber man hat eben Verantwortung für alle Mitarbeiter. Und damit man sich eben das langfristig leisten kann, ist es halt notwendig, dass man sich auf die Mitarbeiter konzentriert, die eben auch wieder was zurückgeben für die eigene Firma. Und auch das ist ein Wettbewerbsvorteil, warum Startups oft große Unternehmen vom Markt verdrängen können und da richtig erfolgreich sind. Wie hast du es deiner Frau gesagt, dass du jetzt Startup-Unternehmer wirst?
Das ist ja keine Entscheidung, die man von heute auf morgen trifft, oder? Das heißt, dass ich unternehmerisch tätig sein will, das habe ich auch schon in meiner Angestelltenkarriere, habe ich immer schon so meine Seitenprojekte gehabt, oder die halt einfach einen kleinen Teil meiner Zeit und Aufmerksamkeit irgendwie geschluckt haben. Nur wie dann diese Idee für dieses Startup gekommen ist, war klar, das kann man nicht nebenher machen. Und habe dann schon angefangen, mit meiner Frau schon länger darüber zu reden. Und ich glaube schon, und da sind dann mehrere Dinge zusammengekommen, oder? Und ganz konkret war es, ich bin einerseits Vater geworden, war für meinen Konzernjob, war ich mehr als die Hälfte meiner Zeit unterwegs auf der Welt. Das heißt, war relativ wenig zu Hause und habe für mich entschieden, ich möchte ein Vater sein, der bei seiner Tochter ist und aktiv sozusagen dort ist. Das war so das eine. Das zweite ist, wir haben im Konzern, haben wir so wie das Amen im Gebet, alle 12 Monate eine Reorganisation gehabt und habe über die Jahre immer das Glück gehabt, auch bei den Reorganisationen mehr Verantwortung, neue Bereiche übernehmen zu dürfen. Aber irgendwann mal wird man müde, sich vor das Team rauszustellen und die nächste Strategieänderung, die nächste Umorganisation zu announcen, hinter der man persönlich auch steht. Und irgendwann einmal habe ich entschieden dann, okay, hinter dieser Reorganisation kann ich nicht mehr so stehen wie hinter den vorherigen. Und der dritte Strömung war, dass ich habe schon gesagt, dass ich selber mein Geld sehr aktiv investiert habe. Und ich kann mich noch erinnern, es war eben so 2017, war so eine große Krypto-Hype auch damals. Und generell auf der Tech-Seite haben sich Aktien sehr gut entwickelt und habe eben geschafft, mir persönlich ein Budget aufzubauen, das mich einfach in die Lage versetzt hat und jetzt nicht im Sinne von reich zu sein, aber genug Geld zu haben, um zu sagen, jetzt nehme ich einen Teil dieses Geldes, stecke das in ein Startup, ein Teil des Geldes ist dafür da, um mir den Luxus zu erlauben, kein Gehalt zahlen zu müssen für eine gewisse Zeit. Und dann gibt es noch einen dritten Teil des Geldes, das einfach als Plan B da ist, sollte irgendwas schief gehen. Und das meiner Frau sagen zu können, zusammen, schau, ich mache mich jetzt selbstständig, wir können aber trotzdem noch in den Urlaub fahren. Also ich sage, Urlaub ist so meine Konsumausgabe, oder? Ich gebe wenig Geld für physischen Konsum aus, aber was wir lieben ist Reisen und auch gut zu essen irgendwo. Und das war einfach wichtig, die Klarheit zu geben, wir können nach wie vor auch unseren Urlaub machen, auch wenn ich mir das mit dem Startup in den Kopf gesetzt habe. Und ich glaube, dann war das keine große Diskussion mehr. Und ich muss sagen, ich arbeite heute nicht wirklich mehr, als es damals im Konzern war, bin aber deutlich weniger gestresst. Also natürlich hat man Stress auch im Startup, aber es ist ein anderer Stress. Es ist nicht dieser von anderen politisch auferlegte Stress, wo man glaubt, man hat eigentlich ganz wenig Einfluss darauf, oder? Da komme ich wieder zurück zu dem, was ich gesagt habe, sondern man hat heute Stress, weiß aber, jetzt setze ich mich hin und arbeite dafür und dann habe ich ein Problem gelöst und kümmere mich ums Nächste, während im Konzern es halt dann doch oft so ist, man hat Stress, der von anderen produziert wird und wo man nie so wirklich weiß, an dem ich jetzt arbeite, löst mir das wirklich dieses Problem, oder? Und von dem her fühlt sich der Stress heute deutlich positiver an, als es damals der Fall war.
Ja, also man ist eben nicht so weit entfremdet von dem, was man tut, was man erreicht. Ja, man weiß selber, worum es geht, ob das jetzt erfundener Stress ist oder realer Stress. Ja, also man kann das, ist recht schwierig zu durchschauen. Martin, vielen herzlichen Dank, dass du zu Gast bei mir im Podcast Digital Sensemaker warst. Das waren sehr schöne Einblicke. Wir haben eine weite Reise gemacht von einer App, die Menschen hilft, die mit dem Sparen eben nicht so gut umgehen können, die sich selber sozusagen selber die Methoden, die selber quasi jene Tricks anwenden können, im positiven Sinn, die auch die Konsumwirtschaft anwendet. Wir haben, was ich spannend gefunden habe, irgendwie habe ich es schon gewusst, aber wenn man seiner Sparbüchse einen Label gibt und sagt, die ist für einen bestimmten Zweck, dann fällt es leichter, das eben nicht zu missbrauchen, sondern wirklich da drin zu lassen. Und ich glaube, es ist für viele Menschen wichtig, dass sie im Rahmen ihrer Verhältnisse leben können. Es geht uns ja allen nicht wirklich schlecht. Wir geben nur eben das Geld manchmal, gibt es eben bessere Anwendungsgebiete für das Geld, aber wir sind eben in der Versuchung, das gleich auszugeben. Die Evolution hat uns irgendwie so gemacht, dass wir am besten gleich konsumieren, weil wir ja nicht wissen, ob wir das irgendwann noch haben werden. Aber es gibt eben Banken, die auf das Geld aufpassen und das für uns machen. Und es gibt die App Monkey, die das uns ermöglicht, auch zu steuern. Und ich bekomme sogar, das war mir neu, über Partnerschaften, die ihr habt mit Konsumgüterherstellern und Erlebnisanbietern und dergleichen, dann bekomme ich sogar, werde ich noch zusätzlich dafür belohnt, dass ich mir das mache. Wir haben uns auch über das Unternehmersein ganz generell, das ist mir immer wichtig, ich denke, wir steuern auf eine Unternehmergesellschaft zu. Es gibt immer mehr und mehr und mehr Firmen, also die Arbeit geht uns ja nicht aus, es gibt aber immer mehr Firmen und die Firmen, die klassischen Firmen werden immer kleiner und es gibt einfach deutlich mehr Firmen. Es gibt Analysten, die rechnen damit, dass wir bald Milliarden von Firmen haben werden, also dass nicht eine Firma mehrere Mitarbeiter hat, sondern ein Firmenchef hat dann mehrere Firmen und kann sehr viel von diesen Dingen outsourcen, eben an Apps, an künstliche Intelligenz und viele andere Dinge. Martin, vielen herzlichen Dank.
Danke dir, Christoph. Hat mich gefreut.
Dieser Podcast wurde produziert von Auf Wellenlänge. Wenn er Ihnen oder euch gefallen hat, dann folgt diesem Podcast, lasst gerne eine Bewertung da und teilt mit Freunden, Bekannten oder Geschäftspartnern. Alle Infos gibt's in den Shownotes.